bitte dich, Herr, dass du mich leitest in dem, was ich sage und dass du uns öffnest für dein Wort. Amen. Falls es zwischendrin irgendwie zu laut, zu leise sein sollte, müsst ihr mir Bescheid geben, weil der Techniker ist gerade im Dienst. Genau. Genau, jetzt gucke ich nochmal kurz, ob die Aufnahme jetzt läuft. Ja, sieht gut aus. Okay. Genau. Und zwar geht es heute um ein Thema, das hatte jemand anders so ähnlich auch schon angesprochen. Und zwar hatten wir kürzlich den finanziellen Spiegel. Heute geht es gar nicht um Finanzen, aber es geht auch um einen Spiegel. Und zwar ja, im Sinne von wirklich dem physischen Spiegel. Was bringt ein Spiegel so? Woher kennt ihr einen Spiegel? Aus welchen Lebensbereichen? War auch für mich als Mann auch das Erste, woran ich gedacht habe, genau. Die Dame sagt Schrank, genau, auch ein Schrankspiegel. Also, und für was ist ein Schrankspiegel zum Beispiel da? Von was? Richtig, so ist es. Mit dem Spiegel sieht man sich ja selber im Endeffekt. Beim Autospiegel beispielsweise, also wenn man so stolz ist, dass man seinen Autospiegel so einstellt, dass man nur sich selber sehen kann, ja, also Hochmut kommt vor dem Fall, vor dem Unfall, ja, wie auch immer. Also das wäre nicht so gut, ja. Also es ist in einer gewissen Form, glaube ich, sollten wir schon, wenn wir in den Spiegel gucken, auch zufrieden sein. Aber man kennt es vielleicht, es gibt Leute, die gucken in den Spiegel und sind vielleicht ein bisschen zu zufrieden. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich hatte einen Kumpel, mit dem, der war schon immer recht überzeugt von sich und der hatte gesagt, ich weiß nicht, ob das wirklich der Realität entspricht, aber der hatte gesagt, er guckt morgens in den Spiegel und sagt sich, was bin ich für ein schöner Mensch. Fand ich fast ein bisschen eine Stufe zu viel. Okay, aber gut, das Thema Demut und so wäre dann auch nochmal so ein Thema. Darum geht es gar nicht direkt, sondern um einen Spiegel, der uns zeigt, wer wir wirklich sind, der uns unsere Identität, unsere wahre Identität zeigen soll. Das sage ich aber, ich verrate es noch nicht sofort, was dieser Spiegel ist. Das kommt im Laufe der Predigt. Und dafür möchten wir uns eine Person aus der Bibel anschauen, die ganz oft namentlich erwähnt wird. Also am meisten wird natürlich der Herr selbst erwähnt, ist ja auch sein Buch. Ja, über 12.000 Mal wird er laut meiner Konkordanz erwähnt, was ja schon oft ist. Jesus wird auch oft erwähnt, über 970 Mal in der Schlachter 2000, daher kommen die Zahlen. Also ich habe das nicht in der Bibel nachgeguckt, sondern in der Konkordanz kannst du ja gucken, Seiten zählen und dann mit dem Taschenrechner geht das recht schnell. Und es gibt aber einen Menschen, also nicht Gott, sondern einen Menschen, der auch etwa 800 Mal erwähnt würde, namentlich in der Bibel. Und da meine Frage, wisst ihr, welche Person es ist? Was? David? Nee, nicht David tatsächlich. Abraham auch nicht. Mose, richtig, Mose. Liegt vermutlich hauptsächlich an so Stellen wie das Gesetz des Mose. Ne? Deswegen so oft Mose, Mose, Mose. Genau, da wird sehr oft erwähnt der Name. Bei David und so müsst ihr mal reingucken, wie oft die sind, aber nicht ganz so oft, soweit ich weiß. Und wir möchten uns gerne mal kurz in die Berufungsgeschichte von Mose hineinstürzen. Der Herr hat ihm ja erklärt, hey Mose, du sollst zum Volk reden, zum Pharao und dann das Volk Israel aus Ägypten herausführen. So rum. Und der ein oder andere weiß vielleicht auch, wie Mose dann geantwortet hat. Exodus 4, Vers 10. Mose aber sprach zu dem Herrn, ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du zu deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. So ist Moses Antwort erstmal. Und aufgrund dieser Stelle gibt es auch die Lehre oder die Meinung, dass Mose eventuell gestottert hätte. Also manche predigen das auch. Aber eine Predigerin, die ich sehr gerne höre und die meine Mutter ist, die hat mich eine Lehre gelehrt. Also die hat viele Lehren gelehrt. Die eine Lehre, ich weiß nicht, die kennt ihr vielleicht, die Junge, räum dein Zimmer auf Lehre. Die kommt auch von meiner Mutter, ist eine gute Lehre, aber darum geht es heute nicht. Also sie hat mich gelehrt über dieses Thema und erklärt, dass es nicht beschrieben ist eigentlich, dass Mose gestottert hat, wirklich. So von dem, was wir in der Bibel lesen, das gucken wir uns auch kurz an. In Apostelgeschichte 7 ist eine Predigt vom Stephanus. Ja, die ist recht bekannt, die ist auch sehr ausführlich. Und da geht er auch durch den chronologischen Lebenslauf vom Mose. Und spricht dann in Vers 22, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in Worten und in Werken. Es ist interessant, diese Stelle, dass er mächtig war in Worten und in Werken, es steht in einem chronologischen in einer chronologischen Aufzählung vor seiner Berufungsgeschichte tatsächlich. Und wer noch mehr Beweise braucht, dass Mose vermutlich nicht gestottert hat, es gibt eine Geschichte, wo Mose, bevor der Herr zu ihm gesprochen hat, nach Midian flieht. Wir kommen gleich drauf, warum er dahin flieht. Und als er in Midian ankommt, ist da eine Gruppe von Priestertöchtern versammelt und möchte Wasser schöpfen. Und da heißt es aber, dass die Hirten kamen dazu und wollten sie wegdrängen. Da erhob sich Mose und leistete ihnen Beistand. Und dann erzählen die Töchter ihrem Vater das und sagen, ein ägyptischer Mann hat uns aus der Gewalt der Hirten befreit und hat sogar eifrig für uns geschöpft und so weiter. Das hört sich für mich nicht so an, wenn Mose als fremder, einzelner Mann zu dieser Hirtengang kommt. Hört sich für mich eben nicht so an, als hätte er da irgendwie was vor sich hergestottert, sondern er wusste wohl schon, was er sagt. Wir wissen nicht, was das für eine Situation war, aber scheinbar hatte er Autorität rüberbringen können. Trotz alledem aber, als der Herr sich an Mose wendet, sagt er, boah, nee, ich kann nicht reden und spricht dann später auch noch, Herr, sende doch wen du willst und so, hat eigentlich nicht den Glauben daran, dass der Herr ihn da wirklich befähigt hat für diesen Auftrag. Das sagt er in Exodus, im zweiten Buch Mose. Aber nachdem der Mose einiges erlebt hat, spricht er in 5. Mose 18, Vers 15, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte erwecken, aus deinen Brüdern, auf ihn sollst du hören. Eine prophetische oder messianische Andeutung von Jesus. Und da finde ich es auch interessant, Mose sagt nicht, der Herr wird einen Propheten erwecken, sondern er sagt, einen Propheten wie mich. Inzwischen hat Mose verstanden, dass er ein Prophet ist. Also irgendwas ist passiert zwischen 2. Mose und 5. Mose. Es ist eigentlich relativ viel sogar passiert in der Zeit. Wir gucken uns aus Zeitgründen nicht alles an. Aber auf einen Aspekt möchte ich doch, ein, zwei Aspekte möchte ich da doch eingehen, die, ich glaube, die Mose geholfen haben, zu erkennen, wer er wirklich ist. Das Erste, was wir merken, ist, ja, Mose wurde in aller Weisheit der Ägypter gelehrt, unterrichtet und war mächtig in Worten und Werken. Bevor er dem Herrn begegnet ist, war er eigentlich nur menschlich gelehrt oder menschlich geprägt. Und so war sein Selbstbewusstsein, was er so hatte, eigentlich auch nur auf das, konnte eigentlich nur auf das gegründet sein, was andere so zu ihm oder von ihm für oder gegen ihn gesprochen haben. Vielleicht hat das der ein oder andere schon mal selber erlebt, dass das, was Leute zu einem sagen, einen vielleicht auch beeinflussen kann, wie man über sich denkt. Ja, also ich persönlich habe das erlebt, dass Leute versucht haben, in mein Leben reinzusprechen oder in mich als Person für oder gegen mich zu sprechen. Ich hatte, als ich meine Ausbildung zum Großaußenhandelskaufmann, Fachrichtung Großhandelskaufmann im Elektro-Großhandel, als ich die abgeschlossen hatte oder kurz vorm Abschluss stand, musste ich eine mündliche Prüfung machen. Und ich dachte, mündliche Prüfung, also schriftlich habe ich schon alles ganz gut gemacht und dachte, mündliche Prüfung, das ist eigentlich das Einfachste. Ich bin ja Kaufmann, ne? Das würde ja schon funktionieren. Und ich weiß noch, ich habe mich da hingestellt, bei der IHK habe ich mich da vorne hingestellt und habe gesagt, ich bin bereit so. Hat er so gemeint, ja, Sie können sich auch setzen, Sie müssen nicht hier stehen. Da habe ich gesagt, wenn ich darf, würde ich gern stehen, beim Predigen stehe ich auch immer. Und dann, das war irgendwie so der Moment vor der Prüfung schon, wo das dann gekippt ist und er dann so gesagt hat, ja, du, Sie sollen hier nicht predigen, hat er dann gesagt. Ich habe auch wirklich nicht gepredigt, ne, für das Protokoll. Ich glaube, ich habe nicht gepredigt. Und ich habe also nur diese mündliche Prüfung absolviert, wie es halt, ja, wie halt nach gutem Wissen und Gewissen auf kaufmännische Art und Weise. Und aber irgendwie, ich weiß nicht, woran es alles lag, aber der hat mich dann sehr schlecht bewertet. Also nachdem ich fertig war, hat er mich fertig gemacht eigentlich so. Das war, ja, der hat dann, ich weiß auch nicht, reingeschrieben hatte der in dieses Protokoll oder wie man sagt, dass ich zu viel geredet habe in der mündlichen Prüfung. Ja, und das hat dann, gut, das hat auch meinen Durchschnitt von 1, irgendwas Richtung 3 dann runtergezogen. Das war, ja, ich habe gemerkt, was der gesagt hat, das hat mich einfach angegriffen. Und es ist gut, dass ich nicht darauf mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und so weiter gegründet habe. Interessant ist, dass ich habe dann eine Weiterbildung gemacht bei uns intern im Unternehmen. Da waren ähnliche Aussagen, da war ich dann auch aufgrund meiner Äußerungen bezüglich Hobbys und wie man es nennt, dann auch recht schnell als der Prediger bekannt. Da waren dann öfters ähnliche Äußerungen von Referenten, wenn ich was vorgetragen habe. Aber am Ende hatte ich dann auch eine Prüfung. Ich habe gedacht, okay, der Herr wird schon, wenn ich das bestehen soll, dann wird er das regeln. Ich habe das auch damals erzählt, als ich die dann abgeschlossen hatte. Die Prüfung dann auf einmal, die habe ich bestanden und mit dem bestmöglichen Ergebnis auf einmal. Und jetzt vor ein paar Wochen habe ich sogar von der Geschäftsführung für dieses gute, sehr gute Ergebnis eine Packung Pralinen zugeschickt bekommen. Die hat sehr gut gemundet, muss ich wirklich sagen. Das war taktisch von denen, das war wirklich gut, da haben sie mich erreicht. Aber dann dachte ich mir auch so, ja, also gestern sagen die Leute, ja, du kannst es nicht. Heute sagen sie, du bist der beste Kaufmann. Keine Ahnung, was sie morgen sagen. Wir sollen uns auf jeden Fall nicht auf das verlassen oder auf das stützen, was Leute über uns sagen. Zumal Sprüche 29, 25, wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in ihre Abhängigkeit. So heißt es in einer moderneren Übersetzung über Menschenfurcht, weil es am Ende vom Tag, ja, wenn ich mich davon jetzt abhängig machen würde, was beispielsweise mein Chef von mir sagt oder denkt, dann würde ich ja nur noch so handeln, eigentlich wie er das will. Und wir wissen, wir sollen nach dem richtigen Chef handeln. So, bei Mose könnte ich mir vorstellen, war das in der Zeit, wo er in Ägypten war und gelehrt wurde, vielleicht ähnlich. Vielleicht wurde er gelobt, vielleicht nicht, wir wissen es nicht genau. Aber dann vor allem, bevor Mose nach Midian geflohen ist, gab es, glaube ich, eine Situation, die auch ihn geprägt hat und erstmal sein Bild, was er von sich hatte, beeinflusst hat. Weiß jemand von euch, was Mose in Ägypten gemacht hat, bevor er nach Midian geflohen ist? Sag es mal in Worten. Ja. Also da, genau, als ein Ägypter einen Israeliten schlug, manche Übersetzungen sagen, er schlug, was tatsächlich ein Unterschied ist, muss man schon sagen, aber es ist nochmal ein anderes theologisches Thema. Als ein Ägypter einen Israeli schlug, hat der Mose dann durch einen Mord das Ganze versucht zu richten. Und dann war eine Situation, wo er zwei andere Israelis, die sich gestritten haben, wollte er den Streit schlichten. Und dann kommt dieser Ausspruch, wo dann der eine sagt, der aber, welcher seinen nächsten Unrecht hat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum Obersten oder Richter über uns gesetzt? Und da wurde dann Mose klar, oh, okay, das ist wohl bekannt geworden, was ich gemacht habe, und ist dann geflohen. Und ich glaube, der hat in diesem Satz, dieser Satz hat ja Mose auch so in Frage gestellt, das, was später dann tatsächlich zwar Gott mit Mose gemacht hat, dass genau das war dann ja das, was Mose gemacht hat. Die Leute kamen dann eine Zeit lang zu Mose, dass er gerichtet hat über sie, wer die Geschichten kennt. Aber zu dem Zeitpunkt war das so dieser Ausspruch, der über ihn ausgesprochen wurde. Und ich glaube, das hat sein Bild von sich selber ziemlich niedergedrückt dann. Und das können wir vorstellen, als Gott dann zu ihm gesprochen hat, hey, du sollst zum Volk sprechen, zum Pharao, dass er vielleicht immer noch so diesen Gedanken hat, hey, ich bin doch eigentlich ein Mörder, wie soll ich jetzt für Gott sprechen? Könnte ich mir vorstellen, dass das da auch mitgeschwungen hat in seinem Denken. Aber Gott hat Mose nicht gesehen als ein Mörder, der jetzt eine Berufung hat, für Gott zu sprechen, sondern für Gott ist es in erster Linie eben derjenige, der für Gott sprechen soll, der Prophet. Gott hat ihn nicht gesehen, in dem, wo er versagt hat, wo er gesündigt hat, sondern er hatte ihn als Person gesehen, seine Berufung, die da drüber stand, und hat ihm ja sowieso auch, sonst hätte er ihn ja nicht weiter berufen, ihm auch sogar diese Sünde vergeben, die ja wirklich eine große Sünde ist. Also es ist wirklich was, wenn wir das lesen, also wenn ich das lese, finde ich es eigentlich krass, dass ein Mörder eigentlich dann derjenige wird, der dann das Gesetz von Gott weitergibt an die Menschen und so viel für Gott tut. Also da sehen wir, wie gnädig unser Gott ist. Ja. Amen, habe ich gehört irgendwo. Und auch wir, also ich gehe nicht davon aus, dass jetzt jemand hier ein Menschenleben auf dem Gewissen hat, ich weiß es nicht, aber wir alle haben gesündigt, das ist was ich weiß. Und ich weiß auch ich habe viel gesündigt in meinem Leben, aber Jesus kommt jetzt nicht her und der Spiegel, den er uns zeigt, wenn wir reingucken, ist nicht, dass wir uns als sündigen Menschen sehen und er uns irgendwie da verurteilt oder so, sondern Jesus hat ja unsere Schuld am Kreuz getragen. Jesus hat uns freigemacht, hat uns reingewaschen und er denkt jetzt nicht mehr an unsere Schuld und möchte auch nicht, dass wir da drin dann verharren, sage ich mal, in dem, was wir falsch gemacht haben, sondern er hat, durch ihn haben wir diese neue Identität, dass wir nicht mehr, wir sind Menschen, die haben gesündigt, ja, aber ihnen ist vergeben. Und dieses sind diejenigen, denen vergeben ist, das ist eben dieser neue, unser neues Spiegelbild, sage ich mal, was wir haben dürfen. Und in dieses Bewusstsein gilt es halt immer mehr auch einzutreten, dass Jesus uns in seiner Gnade erlöst hat, dass wir Dinge durch Jesu Gnade geschenkt bekommen haben, dass wir verändert sind durch diese Gnade. Aber wie werden wir da immer mehr, wie kommen wir da immer tiefer hinein, wie kommen wir in diese Erkenntnis, das zu verstehen, wer wir sind in Christus? Im Alten Testament noch bei Mose, diese Entwicklung, die er durchgemacht hat, die sehe ich vor allem an einem Aspekt, und zwar Verse wie Exodus 33, 11. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Was wirklich besonders war bei Moses Leben, was ihn ausgezeichnet hat, war die Gemeinschaft mit dem Herrn, die er, obwohl er im Alten Testament gelebt hat, doch haben konnte. Und wir wissen, dass es so weit ging, dass er in der Gegenwart des Herrn hat sein Angesicht angefangen zu leuchten sogar. Also der ist dem Herrn wirklich begegnet. Und in Bezug darauf schreibt uns Paulus was im Neuen Testament. Jetzt kommen wir erst zum Neuen Testament, ich weiß, eine Weile gebraucht. In 2. Korinther 3, Abvers 12, da nimmt Paulus den Bezug auf diese Thematik, wie Moses Angesicht leuchtete. Da wir nun eine solche Hoffnung haben, so treten wir mit großer Freimütigkeit auf und nicht wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sähen, was weggetan werden sollte. Aber ihre Gedanken wurden verstockt, denn bis zum heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testamentes diese Decke unaufgedeckt, die in Christus weggetan wird. Doch bis zum heutigen Tag liegt diese Decke auf ihrem Herzen, so oft Mose gelesen wird. Sobald es sich aber zum Herrn bekehrt, wird die Decke weggenommen. Der Herr aber ist der Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Das ist ein langer Absatz jetzt gewesen, aber im Endeffekt, dass wenn wir beim Herrn sind, den Geist des Herrn wirken lassen, dann sehen wir dieses Spiegelbild und werden da verwandelt in dieses in dasselbe Angesicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ich habe das dann auch noch ein paar Mal gelesen, habe aber eine Stelle gefunden, wo es für mich noch praktischer greifbar wurde, weil das ist jetzt recht theologisch hier. Jakobus spricht von etwas Ähnlichem. Jakobus 1, Abvers 23. Wer nun Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer ist, sondern ein wirklicher Täter, der wird glückselig in seinem Tun. Und hier diese Stelle zeigt mir dann nochmal ein bisschen genauer, was das heißt, was mir dabei hilft, in diesen Spiegel zu gucken, den der Herr mir gibt, und das ist, was damit zu tun hat, ein Täter des Wortes zu sein, also der Bibel im Endeffekt auch zu sein, von dem, was der Herr uns dort sagt. Ich bin dankbar, dass viele Dinge im Wort Gottes sind Dinge, die lese ich und ich nehme sie einfach in Empfang. Ja, es gibt aber auch Dinge, die lese ich und da muss dann auch eine Handlung folgen. Ja? Also beispielsweise war für mich so, als ich angefangen habe, Bibel zu lesen, so das Erste, was mich richtig begeistert hatte, wie viel das Wort Gottes uns über Freiheit erzählt. Ja? Dass wir frei werden von Sünde, von Versuchungen, oder ja, Versuchung ist nochmal ein anderes Thema, aber von der Schuld, die uns niederdrückt und so weiter. Und dann habe ich aber auch Verse gelesen, Es kommen ein paar, wie Psalm 32, 5, wo es heißt, endlich bekannte ich meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger. Ich sagte mir, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Oder Sprüche 28, 13, wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit finden. Oder ein Klassiker aus dem Neuen Testament, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und ich weiß noch, ich hatte diese Verse gelesen, auch andere Verse über das Freiwerden, auch von Schuld. Und ich habe die nicht nur gelesen, ich habe die mehrmals gelesen, ich habe die sogar unterstrichen, und zwar in Orange. Okay? Aber trotzdem, ihr kennt mein Zeugnis, bin ich nicht von heute auf morgen dann frei gewesen, was Pornografie in mein Leben anbelangt hat. Also ich bin in dieser Sucht beispielsweise, bin ich erst noch stecken geblieben, obwohl das hier doch mir was zusagt im Wort Gottes, bis ich halt das dann tatsächlich ausgeführt hatte, bis ich das damals dann mal bekannt hatte. Und dann habe ich gemerkt, dass das, wenn ich also beide, den Haupt- und den Nebensatz lese und auch danach handle, dann erfüllt sich das auch. Es ist nicht so, dass wir uns irgendwie Dinge verdienen müssen oder so, aber das Wort Gottes zeigt uns schon in manchen Aspekten, manchen Lebensbereichen, wenn wir was tun sollen, was wir tun sollen, und preis den Herrn aus seiner Kraft heraus, können wir es dann auch tun und erleben dann diese Verheißungen. Paulus spricht an einer anderen Stelle in Kolosser davon, dass wir den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen haben. Also, dass wir nicht nur eine neue Schöpfung sind, sondern dass wir auch neu handeln sollen eigentlich, dass damit ein neues Handeln von uns auch mit einhergeht. Und um das eben besser zu verstehen, was das heißt, ist es gut, diese Bedienungsanleitung zu lesen, welche das Wort Gottes eben ist. Ja, und wir wissen, das Wort Gottes spricht uns auch weiter Dinge zu, also es über die Art und Weise, wie wir als neue Menschen in Jesus eigentlich leben können. Da gibt es so viele Schätze im Wort. Er spricht uns zu, Lukas 21, 15, dass wir Weisheit und Fähigkeit bekommen zu reden, der niemand widerstehen noch widersprechen kann. Das ist so eine große Zusage beispielsweise, wo ich aber auch merke, hey, okay, Weisheit und Fähigkeit zu reden, der niemand widerstehen noch widersprechen kann, das erlebe ich nur da, wo ich auch mit Menschen rede tatsächlich. Also ich habe hier diese Verheißung, ich weiß, hey, als neuer Mensch durch Jesus, ich kann so reden, aber dafür muss ich halt auch erstmal reden mit den Leuten, versteht ihr? Also das sind Dinge, diese Verheißungen, die erlebe ich erst, wenn ich da auch hineingehe, wenn ich es ausführe. Mose hat auch das, was Gott ihm zugesagt hat, konnte er erst wirklich erleben, als er da reinkam, als er es angefangen hat zu tun. Aber wenn wir es tun, dann merken wir, dass es eben stimmt. Ich hatte das erzählt, gerade was diesen Vers angeht, diese Fähigkeit zu reden, was für mich sich auch anhört, so dass niemand widerstehen noch widersprechen kann, das hat was mit Autorität auch zu tun. Und wir hatten ja diese Evangelisationseinsätze in letzter Zeit, und da war ich mit dem Alexander, wer den kennt, waren wir in einem Gespräch mit zwei Moslems, und als ich da mein Zeugnis erzählt hatte, wie der Herr mich freigemacht hat, da weiß ich noch, dass der eine hatte dann einfach gesagt, als ich dann fertig war, du hast ganz schön Autorität, wie du das sagen kannst. Ja? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wieso er das überhaupt so sagt, also ob das jetzt irgendwie eine geistliche Thematik war, dass er das aussprechen musste, aber es war echt interessant so. Also, und wir haben gemerkt, dass wir da einfach auch Raum hatten, eben das Evangelium zu teilen, und wir haben, wie gesagt, auch eine Stunde mit denen damals gesprochen, war ein gutes Gespräch, haben sich noch nicht bekehrt, aber der Herr ist dran. Solche Dinge, die wir lesen, einfach im Wort Gottes, Zusagen, was wir sind in Christus oder wer wir sind in Christus, was wir tun können, wozu wir befähigt sind. Es gibt so viele davon, dass ich da auch bei Weitem jetzt auch gar nicht alle auflisten könnte. Aber ich möchte euch mal wieder daran erinnern, dass wir hineinschauen, dass wir weiter hineinschauen, dass wir weiter graben im Wort Gottes nach diesen Schätzen, die der Herr uns da reicht. So. Und wenn wir dann lesen, was es für uns gibt, ja, dann können wir die Dinge auch in Empfang nehmen, können wir die Dinge ausführen, die er eben für uns verheißen hat. Mir ist im Endeffekt wichtig, da einfach uns nochmal dran zu erinnern, dass unser Selbstbewusstsein, sage ich mal, was wir haben dürfen, soll sich nicht gründen auf uns oder auf dem, was Menschen über uns sagen, sondern es wird eigentlich gar nicht mal so unbedingt das Selbstbewusstsein am Ende, sondern wir schauen auf das, was Jesus für uns getan hat. Und deswegen nenne ich es eher das Gnadenbewusstsein. So, ja, es gibt, wir sind schon individuell und wir sind dem Herrn dankbar für die Person, die wir sind, aber das alles aus Christus heraus. So, also was haben wir, was wir nicht empfangen haben, heißt an einer Stelle. Und dass wir das uns nochmal vor Augen führen, weil wir dann auch merken, okay, wenn wir durch Gottes Gnade erlöst sind, berufen sind, befähigt sind, dann macht es auch was mit unserem Wesen. Ja? Wenn wir wissen, hey, wir sind von ihm gemacht zu Königen und Priestern, ein königliches Priestertum, preist den Herrn. Dann können wir auch ein ganz anderes Leben in dieser Welt. Gleichzeitig auch weiterzugehen im Wort Gottes, die Dinge, die dort noch bereitet sind für uns, die Dinge, die da noch auf uns warten, gelesen, studiert, verstanden zu werden, dass wir uns da reinbegeben und diese Schätze wirklich nach ihnen graben und sie in Empfang nehmen. Weil ich glaube, dass da noch vieles drin ist, was wir noch lange nicht ausgeführt haben, was wir noch lange nicht in Empfang genommen haben. So im Endeffekt deswegen die wichtigsten Aussagen, deswegen kann ich dir heute gar nicht mitgeben, sondern die stehen im Endeffekt in deiner Bibel. Und da möchte ich dich ermutigen, da weiter hineinzugehen und dich vom Herrn lehren zu lassen. Und Herr, ich danke dir, dass dein Heiliger Geist uns lehrt, Herr. Du hast gesagt, dein Heiliger Geist kommt und lehrt uns alles und erinnert uns an die Dinge, die du gesagt hast, Herr. Und dafür möchten wir ja dir auch zuhören, was du sagst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns in den, ja, auch in den Versammlungen, in den Gottesdiensten, wo wir dein Wort hören, aber auch in der ganz normalen Bibellese, die wir haben, dort, wo wir Predigten auch sonst hören, Herr, dass wir wirklich Erkenntnis bekommen, Einsicht bekommen, was dein Wort bedeutet, Herr. Dass du uns veränderst durch dein lebendiges Wort und dass, ja, wie du uns zusagst, Herr, uns wirklich die Kraft gibst, das auch auszuführen und dass wir da, wo wir merken, wir brauchen Veränderungen, wir haben wirklich Handlungsbedarf in einem bestimmten Lebensbereich, da danke ich dir, Herr, dass du in deiner Weisheit die richtige Lösung dafür hast und uns eben ja dazu befähigst, es auch zu verändern und dass wir erleben dürfen, wie deine Gnade auch dort wirken wird. Und ja, dass wir wissen, dass wenn du dich schon für uns hingegeben hast am Kreuz und uns die Erlösung erwirkt hast von unserer Schuld, dann wissen wir auch, dass du in den anderen Bereichen in unserem Leben, wo wir Befreiung, wo wir Erlösung, wo wir Veränderung brauchen, dass du auch dort für uns deine Gnade reichlich gibst und Dinge veränderst und Wunder wirkst in unserem Leben. Amen.